Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Ich bin Nina Pfister. Herzlich willkommen zur 5. Folge Ninas Magie. Und heute reisen wir tausende von Jahren in die Vergangenheit und erkunden das Geheimnis der Runen. Und tatsächlich steckt auch das Wort Geheimnis oder Geheim in dem Wort Rune. Etymologisch gesehen hat es viele Ursprünge, zum Beispiel auch bei uns im Deutschen, und zwar im Althochdeutschen, Runa, der geheime Rat. Und eine Rune ist etwas, was kodiert ist, was erst transkribiert und verstanden werden darf, bevor es dann auch lesbar und deutbar wird. Also man braucht erst das bestimmte Wissen dazu, damit man es auch verstehen und deuten kann und die Botschaft dann auch nutzen kann. Woher kommen denn überhaupt die Runen? Das ist auch nicht ganz eindeutig, wie so vieles in dieser Folge nicht so ganz eindeutig und einheitlich ist. Und deswegen hatte ich auch ein bisschen Bammel vor dieser Folge. Ich wollte unbedingt was über Runen machen, weil ich auch selber gerne Runen nutze und mich auch schon sehr lange mit der nordischen Mythologie und dieser ganzen Götterwelt und auch den Nibelungen beschäftige. Allerdings ist es jetzt sehr herausfordernd, sage ich mal, eine erstmal Basic Knowledge Grundlagen Podcast-Folge zu machen. Was ist denn jetzt am wichtigsten? Was darf vielleicht in einer späteren Podcast-Folge noch auftauchen? Was möchte ich heute euch über die Runen mitteilen? Und was wäre vielleicht etwas zu viel? Ja, und deswegen tue ich heute mein Bestes, wirklich erstmal euch ein bisschen Basiswissen zu vermitteln und dass ihr versteht, woher kommen die Runen, was bedeuten sie und auch noch ein bisschen, warum nutze ich sie denn? Alles, was ich heute nur anschneide oder kurz erwähne, habe ich schon vor, nochmal ausführlicher zu behandeln in einer weiteren Podcast-Folge. Also ihr dürft natürlich dann auch gerne ein bisschen Wunschkonzert spielen und sagen, oh, da hast du das und das nur so am Rande erwähnt, da würde ich gerne ein bisschen näher Bescheid wissen. Dann kannst du mir das gerne schreiben und dann nehme ich das doch gerne in eine andere Podcast-Folge auf. Also heute wirklich erstmal so basic. Die Runen kommen vor allen Dingen aus dem ganzen Mittel- und vor allen Dingen nordeuropäischen Kontext. Es gibt im angelsächsischen, altenglischen, im altnordischen, aber auch im urgermanischen gibt es Runenquellen. Aber auch nicht eben so eindeutige. Es gibt sehr unterschiedliche Runenalphabete, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil Alphabet, das sind ja unsere Buchstaben. Es gibt verschiedene zwischen 16 und sogar 33 Runen. Das heute übliche Runenalphabet ist das Futhark mit 24 Runen. Aber wie gesagt, es gibt da mehrere Möglichkeiten und mehrere Quellen. Und wie kommt es überhaupt, dass man nicht so genau weiß und dass ich jetzt schon so wieder herumlaviere mit, da weiß man nicht und da gibt es 16, da gibt es 24, da gibt es 33 und dann ist es irgendwie was mit dem Nordischen, aber auch im Englischen und auch im urgermanischen Deutschen. Ja, Früher war das so in diesen eher nördlichen Europa oder auch bei uns so im mitteleuropäischen germanischen Raum gab es die mündliche Tradition. Das ganze Wissen der Menschen wurde mündlich von Mensch zu Mensch weitergegeben. Nur ganz wenige Dinge wurden aufgeschrieben. Dann eben mit diesen Runeninschriften. Die ganze Kultur hat darauf aufgebaut, dass Menschen den nachfolgenden Generationen ihr Wissen einfach mündlich weitergeben. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Römern, zu der römischen Kultur, die hatten schon sehr früh auch eine Schriftkultur. Ja, wir kennen es vielleicht noch aus dem Lateinunterricht. Wir mussten alle Latein lernen und schreiben und übersetzen und so weiter, weil auch schon die alten Römer vor 2000 Jahren einfach alles aufgeschrieben haben. Alles. So wie wir eigentlich heute auch. Wir sind unsere heutige Kultur hier in Mitteleuropa vor allen Dingen oder westlichen Europa ist sehr stark an den Römern orientiert und wir verhalten uns eigentlich immer noch so wie die Römer. Das nur so am Rande. Und ganz großer Gegensatz zu dieser römischen Schriftkultur, zu dieser Kultur des, der gepflasterten Straße und den Hochhäusern und den Badeanstalten der Römer. Ganz krasser Gegensatz, Germanen, Nordeuropäer. Für die Römer müssen das wirklich wilde gewesen sein, aber sie waren es nicht. Und vieles, was wir über dieses germanisch-nordische wissen, ja, das wissen wir auch eher durch die Römer, die das aufgeschrieben haben, natürlich aus der römischen Sichtweise. Und ganz wenig wissen wir über wirklich die Quellen, original aus den Originalquellen dieser germanisch-nordischen Kulturen. Da müssen dann Archäologen ein bisschen das Wissen zusammenwürfeln und viele Dinge einfach rekonstruieren. Ja, gut, zurück zu den Runen. Wir wissen jetzt also, dass die Römer in ihrer lateinischen Schrift, in ihrer lateinischen Sprache, die wir auch heute noch lernen, alles niedergeschrieben haben, hinterlassen haben, während die germanisch-nordischen Kulturen eher mündlich orientiert waren, eine mündliche Tradition hatten und nicht so eine Schrift kannten, wie wir sie heute kennen. Nichtsdestotrotz haben sie geschrieben, und zwar mit Hilfe dieser Runen. Und sie haben aber nicht so viel Alltägliches aufgeschrieben oder einen Roman veröffentlicht oder einen Vertrag, sondern es ging ganz am Anfang so die Quellenlage oder auch die Rekonstruktion, dass es was um Magisches ging. Vor allen Dingen Druiden, also diese Schamanen, diese weißen Menschen, die haben sich mit den Runen beschäftigt und haben auch die Runen aufgeschrieben, geschnitzt, zum Beispiel, um eine Jagd erfolgreich zu machen, um Fruchtbarkeit zu erzaubern, sich zu wünschen, zu segnen, zu verfluchen aber auch und zu verletzen. Es ging um Ernte, um Wetter beeinflussen. Es ging aber auch darum, Krankheiten und Kranke zu heilen. Und auch, wenn man gegen Feinde gekämpft hat, dass dann das Schwert oder der Speer, das Messer, je nachdem, was man gekämpft hat, dass es auch gesegnet war durch Runenzauber und dadurch die Waffe auch einen übernatürlichen Schutz bekommen hat. Es ging um, jetzt sind wir nämlich schon dabei, übernatürlich und Schutz. Es ging im Großen und Ganzen um nichts Geringeres als die Götterwelt. Die Götter, die diese Menschen angebetet haben, um Schutz, dass sie eben überleben, dass sie diesen Kampf gewinnen, dass die Ernte gut ausfällt, dass die Krankheit überwunden wird, dass die Jagd erfolgreich ist, dass das Wetter gut ist für natürlich eine gute Ernte. Und da haben die Götter eine sehr große Rolle gespielt. Die Götter, die alles durchdrungen haben, die Götterwelt, also diese damalige nordeuropäisch, mitteleuropäisch-germanische Gesellschaft war sehr stark religiös geprägt. Alles war durchdrungen von dieser Götterwelt und dieser Vorstellung, dass es Götter gibt, die das Schicksal der Menschen beeinflussen. Und dann hat man natürlich auch gehofft, dass man diese Götter dann auch eben dazu bringen kann, den Schutz auszuüben. Und da hat man sich dann dementsprechend verhalten, damit dann auch der Gott einem gewogen ist und eben nicht bestraft, sondern dass man dann belohnt wird. Und deswegen gibt es da sehr viele Rituale und dementsprechend auch Feste, wo eben alles mit diesen Göttern zu tun hat. Und diese Runen, so hat man geglaubt, kommen auch von den Göttern und sind direkt von Odin zu den Menschen gekommen. Odin, das ist jetzt auch ein ganz weites Feld, da möchte ich heute auch nur kurz was dazu sagen, sonst ufert das aus in wer und was war Odin. Also jetzt heute nur, was so speziell die Runen betrifft. Odin, der Hüter der Runen, der, so hat man da sich da das vorgestellt, dass Odin an dem Weltenbaum Yggdrasil sich mit Hilfe eines Speers dort dran gepinnt hat, an diesen Weltenbaum, 9 Tage und 9 Nächte, auch wieder eine magische Zahl, die 9, um in die Runen, in das Wissen der Runen eingeweiht zu werden. Also, jetzt kommt der Baum, der Weltenbaum Yggdrasil ins Spiel. Und da haben wir auch wieder stark den Bezug zu Runen und Bäumen. Denn, so die Vorstellung, die Runen kamen direkt aus diesem Baum. Und Runen wurden damals auch nicht nur geschnitzt und irgendwo draufgemalt, sondern vor allen Dingen erstmal in Holzstöckchen, sagen wir mal, also als Holzstöckchen verwendet, die dann in einem gewissen Muster dann zum Beispiel lesbar waren. Wieso, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch im Wald spazieren geht und dann findet man ja immer so kleinere und größere Holzstückchen, so kleine Ästchen und Zweigchen, die von den Bäumen gefallen sind. Und die sind oft auch in gewissen Mustern gelegt und da hat man dann sich auch vorgestellt, diese Muster haben einen Sinn und haben eine geheime Botschaft, Rune, ne, geheim. Und Odin, der Hüter der Runen, der Kriegs- und Totengott, der Rabengott, wie gesagt, jetzt nur so am Rande, wer und was Odin war, der hat sich in das Runenwissen einweihen lassen und hat die Runen aus diesem Baum empfangen und deuten können, also das Geheimnis dekodieren können. Dazu hat er aber ein Opfer bringen müssen. Also er hat sich da voller Schmerzen mit dem Speer durch seinen Körper, durch an diesen Baum gepinnt, auch noch kopfüber, wie man sich das so vorgestellt hat, also ein bisschen unbequem. Und in diesen ganzen Gesellschaften, Kulturen dieser vergangenen Zeit, in diesem nordeuropäischen Kontext, ging es auch bei Ritualen immer sehr stark um Opferungen, Opfer bringen, Opfer für die Götter, ein Opfer bringen. Also das ist sehr stark in jedem Ritual zu sehen, dass es auch um eine Art Entbehrung geht, damit, dass man etwas opfern muss, um auch etwas wieder zu bekommen. Und das hat Odin par excellence beherrscht. Der hat auch schon sein Auge geopfert, um aus Mimirs Brunnen trinken zu dürfen, um seherische Kräfte zu bekommen. Also das auch nur ganz am Rande, Mimirs Brunnen, da hat man sich vorgestellt, das ist so die Weisheitsquelle und da fließt Met. Aha, mhm. Und da konnte aber auch nicht jeder. Und da musste Odin ein Auge opfern, um dort aus dem Brunnen die Weisheit zu trinken. Und in diesem Wissen, das er dann dadurch erhalten hat, konnte er auch die ganzen Zusammenhänge verstehen und war auch dann eingeweiht in diese ganzen Mysterien und konnte dann auch zum Beispiel die Runen dekodieren. Odin, wie gesagt, an den Weltenbaum gepinnt, so wird es in der Lieder-Edda beschrieben, und zwar in dem Havamal. Havamal ist das Runenlied Odins, Worte des Hohen genannt, und da erklärt Odin selbst den Menschen, wie die Runen funktionieren. Also so ein bisschen Tutorial, how to do runes, in diesem Havamal. Das hat natürlich irgendjemand, die Edda oder Lieder-Edda und so weiter, sind verschiedene Schriften aus Island im Mittelalter, also erst so ungefähr 13. Jahrhundert, weil wir wissen, mündliche Tradition, mündlich bedeutet, irgendjemand hat es dann weitererzählt und weitererzählt, bis dann jemand das mal aufgeschrieben hat. Und so kommt es auch, dass jetzt, wenn wir uns die Runen anschauen, die ganzen Runen unterschiedliche Bedeutungen haben oder verschiedene Bedeutungen und auch verschiedene Aussprachen, verschiedene, wie sie dann auch geschrieben werden, weil es eben nichts Einheitliches gibt. Die Schreiber von den verschiedenen Kulturkreisen haben dann in ihrer Sprache diese Runen dann übersetzt, aufgeschrieben und so weiter. Und deswegen gibt es dann eher aus dem englischen Kontext die Runenaussprache oder Schrift aus, wie man das dann schreibt, anders als jetzt vielleicht im Deutschen und so weiter. Also es ist einfach, es gibt auch noch skandinavisch orientierte Runenschrift und Aussprache. Deswegen kann ich euch nichts anderes sagen, als es gibt verschiedene Varianten und wir können uns dann einfach die Variante aussuchen, luxuriöser, bequemerweise, die uns einfach am stimmigsten vorkommt. Also ich werde euch da auch immer so ein, manchmal auch ein paar verschiedene, zwei, drei verschiedene Schriftweisen vorstellen, aber nicht zu viel, es soll euch ja nicht verwirren. Bei mir geht es heute um die Variante der 3x8 Runen, und zwar 24, wer rechnen kann. Und man nennt es Runenalphabet Futhark, weil Alphabet kommt ja vom Griechischen Alpha, Beta, Gamma, Delta. Ja, und Futhark sind einfach die Anfangsbuchstaben der ersten Runen. Und so hat man das dann genauso wie Alphabet Futhark genannt. Und da gibt es eben diese 3x8, man sieht auch schon wieder hier Numerologie, Symbolik, die 3 Ed, die 3 Familien. Und da hat man dann jeweils 8 Runen zu einer Familie zusammengefasst, die dann auch thematisch zusammenpassen. Es gibt das erste Ed, das sind die sind die Runen des Freya oder des, also das kennt ihr vielleicht von Freya, die Göttin, die hat einen Bruder und der Freya, und der steht vor allen Dingen für Fruchtbarkeit und Fülle, diese Gottheit. Und wen wundert's dann, dass die erste Rune auch Fehu heißt, die für Vieh steht. Und Vieh war damals in dieser bäuerlichen Gesellschaft, wo Ernte sehr wichtig war und eben auch Tiere dementsprechend einen großen Wert hatten, wie heute vielleicht unser Euro. So war Fehu das Vieh und steht für Wohlstand. Die nächste Rune ist dann Uruz, und Uruz steht auch hier, wen wundert's, wieder für ein Tier der Landwirtschaft, den Auerochsen, den man für die Landwirtschaft auch vor allen Dingen genutzt hat. Der Auerochse steht für die Stärke. Thurisatz oder Thurisatz, je nachdem, wie du es aussprichst, ist TH-Th, kennen wir ja auch aus dem Nordischen. Isländischen gibt es ja auch noch diesen Laut von dem TH. Thurisatz ist die Prüfung, der Dorn, the thorn. Und Ansutz oder Ansus, da steckt auch übrigens das englische Wort answer drin, ist das Wort. Und Reido, die nächste Rune, die Reise. Kauna oder Kenaz steht für das Feuer, aber nicht das wilde, lodernde Feuer, sondern für das Beherrschte, das Lagerfeuer oder die Fackel. Also das von Menschen beherrschte Feuer, das natürlich für die damalige Zeit exorbitant überlebenswichtig war. Das Herdfeuer, das Feuer an sich, die Wärme. Wenn wir uns vorstellen, wir sind gerade im nordeuropäischen Kontext vor allen Dingen und da wissen wir, da sind die Winter lang, die Nächte dunkel und eiskalt. Und die Gefahr des Erfrierens oder auch des Verhungerns, weil die Vorräte eben nicht reichen, die man sich über den Sommer und Herbst anlegen konnte, der Tod, der Winter, die Kälte waren allgegenwärtig. Und da war natürlich umso wichtiger das Feuer, das Herdfeuer, die Fackel. Für die Helligkeit in den dunklen Nächten, für die Wärme in den kalten Wintern. Also eine ganz wichtige Rune auch Kenaz oder Kauna. Da kommt übrigens unser deutsches Wort auch Kien her und Kien, das kennen wir ja gar nicht mehr so richtig, man hört es immer noch so Kien, Kienspan. Das kommt auch von dem Wort Kiefer oder steckt auch im Wort Kiefer drin. Das ist eben das Stück Holz, das es Feuer entfachen und halten kann, wie in der Fackel. Und auch eine wundervolle Rune in X-Form, nämlich Gebo oder Gifu. Gebo, geben, Gifu, to give, das Geschenk. Und da ist es auch so, dass wir sagen, es ist natürlich alles ein Geschenk, das Leben und wir nehmen auch alles als Geschenk an. Das Geschenk nämlich, dass die Götter uns machen, in dieser damaligen Gesellschaft so gesehen. Und dann Wunjo, die Rune Wunjo, die Wonne, die Freude. Eine super positive Rune, Wunjo. Das ist dann wirklich so, wow, ich habe den Winter überlebt und ich habe genug Göttergeschenke erhalten und bin eben mit Stärke und Fruchtbarkeit gesegnet. Und es freut einem einfach. Und es ist auch so zu sehen in diesen vielen Jahreskreisfesten, die damals in diesen Gesellschaften gefeiert wurden, dass eigentlich, naja, wenn man sich so zurückblickend betrachtet, eigentlich immer ein Grund gesucht wurde, um zu feiern, kann man genauso sehen, dass man so, wow, ich lebe heute noch, yeah, ich lebe gerade noch, super, wir sind noch zusammen, hey, cool, lass uns feiern, weil wer weiß, ob wir morgen sterben, ob morgen vielleicht ein Unwetter kommt, ein Krieg kommt, eine Krankheit kommt. Und deswegen, hey, let's party. Also diese erste Familie der Runen des Freya ist, wie gesagt, Überleben im Clan, Familienleben, die Gesellschaft, die Landwirtschaft. Dann gibt es das zweite Ed, das ist das, die Familie von Heimdall. Heimdall ist der Hüter der Bifröst, der Regenbogenbrücke. Und diese Brücke ist die Verbindung zwischen Asgard und Midgard. Asgard ist so das Reich der Götter, Midgard ist so ein bisschen die Erde, also Mittelerde, so ein bisschen da, wo wir leben. Und das geht eben vor allen Dingen in dieser zweiten Runenfamilie um das Schicksal, um das Wissen und die Existenz der Götter und auch vielleicht dann um das Ausgeliefertsein. ja, dem Schicksal und den Göttern ausgeliefert sein. Die Rune ist dann Hagalatz oder Hagal, der Hagel. Also wie schnell kann ein Hagelschauer, der vielleicht nur ein paar Minuten dauert, die gesamte Ernte vernichten? Also völliges Ausgeliefertsein den Naturkräften. Dann Nauditz oder Need. Need, notwendig, ne, to need. Die Not, also auch wieder dieses Wow. In Not sein oder auch etwas benötigen, notwendig zum Überleben. Isatz oder Isa, das Eis. Auch hier diese Kälte, die viele Monate andauern kann. Jeran oder Jera, der Jahreskreis, das ist einfach ein Kreis, ist ein Zyklus von Werden und Vergehen, von Frühling, Sommer und Herbst und Winter und Tod und Leben, alles ist ein Kreis. Dann auch Iwatz oder Eiwatz, die Eibe, die für das Jenseits steht, für den Übergang in diese Anderswelt. Also dass es auch immer ein Parallelwelt, sage ich mal, existiert, diese Anderswelt, wo wir eben nur bedingt Zugriff drauf haben als Menschen, wo wir vielleicht hinreisen können in schamanischen Reisen, aber eben nicht sozusagen Teil unserer realen Welt ist. Dann gibt es Perto oder Pedro, das Schicksal, es ist wie ein Würfelbecher, weil wir wissen nicht, was jetzt gerade unsere Würfelzahl ist und dass alles ein Schicksalsspiel ist und wir dem auch ausgeliefert sind, diesem Schicksal. Dann gibt es auch die ganz bekannte Rune des Schutzes, Algitz oder auch Elhatz oder Eol. Da gibt es auch verschiedene Bezeichnungen, die auch so ein bisschen den Elch symbolisieren oder ja, was auch ein Tier dieser ja, dieser nordischen, es gibt ja immer noch Elche da in Skandinavien und so, steht für Schutz. Und Sovilo, Siegel oder Sol, genannt auch die Sonne. Das ist dieser Sonnenstrahl oder auch der Blitz, also der Blitz, der einschlägt und dadurch vielleicht auch alles zerstören kann, aber auch der Sonnenstrahl, der alles nähren kann und Wachstum fördert, weil die Sonne was sehr Positives ist. Übrigens, so kleiner Side-Fact, in der deutschen Sprache sagen wir ja die Sonne und der Mond, während in anderen südeuropäischeren gelegenen Kulturen es immer eine weiblich konnotierte Lesart des Mondes, also immer die Mond, also Luna zum Beispiel, La Luna, und eben El Sol oder Sole, Il Sole, dass es eigentlich der Sonne und die Mond ist, ja, und umso nördlicher man geht, umso unterschiedlich, also umso nördlicher man geht, um nochmal anzufangen, umso nördlicher man geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Sonne positiv ist, weil die Sonne nicht mehr so eindringlich und lange ausdauernd scheint wie jetzt in Südeuropa. Und deswegen ist die Sonne was sehr Positives, dieses die Wärme, das Leben, während der Mond immer dieses das Kalte und Abweisende fast schon, die kalten Nächte, die Mondnächte. Nur so, falls du dich wunderst, wie das mit Sonne und Mond, warum das denn so unterschiedlich mit männlich-weiblich dann ist. Ja, und dann gibt es noch die dritte Familie des Tiu oder Tier oder so, wie man das auch immer dann ausspricht, gibt auch Tür. Das ist ein Gott der Weisheit, ist ein großer Schutzgott. Und diese dritte Runenfamilie, das dritte Ed, ist sehr spirituell. Also hier wird es schon dieser Weg zum Göttlichen hin, also sehr spirituelle Reise auch. Und da geht es dann schon auch in der ersten Rune um diesen Tiu, diesen Tür selber, Tiwatz, die Rune, Tier, der Sieg. Und das ist auch hier das Opfer des Kriegsgottes. Tiwatz, der ein Kriegsgott war, der dann, andere Geschichte würde zu weit führen, seine Hand verloren hat, also durch den Fenriswolf und dadurch aber, durch dieses Opfer, kennen wir ja schon von Odin vorhin mit diesen ganzen Opfern. Durch dieses Opfer hat er sich transformiert zu einem Weisheitsgott, zu einem Schutzgott. Jetzt nicht mehr selber kämpfen können, aber trotzdem eine super gute neue Funktion. Also dass es dann eben auch darum geht, jetzt den spirituellen Weg zu finden, den Sinn Tibets. Dann die Rune Berkanan oder Berg oder Berkana ist die Birke, steht für Geburt. Evats, die Bewegung, das sind Pferde gemeint vor allen Dingen. Also es geht um Vorwärtsgehen. Manats ist an sich der Mensch, die Begegnung. Laguz oder Lögre ist das Wasser, da steht auch das Wort, steckt das Wort Lake drin. Ingwatz oder Ing geht es um Schwangerschaft, um das Ei. Also auch hier wieder Ingwatz, so fast schon auch so ein bisschen kantiges Ei. Das aus dem Ei was Neues schlüpfen, geboren werden darf. Dagatz oder Dag, der neue Tag, Day. Ja. Und Othala oder Odal, das Erbe, die Ahnen, da steckt auch das Wort edel drin. Edel, was damals so viel bedeutet hat wie Reichtum und Güter, wenn man eine Familie hat und Wohlstand aus dieser Familie. Edel, Odal, das Erbe. Ja, das ist natürlich in einem Podcast immer schwierig, weil ich kann euch jetzt nicht das Bild dazu zeigen, dieses sogenannte Piktogramm, das dann diese Rune symbolisiert. Aber ihr wisst ja, es gibt Gott sei Dank das Internet und da könnt ihr euch das dann noch natürlich anschauen, diese Runen. Und ich nutze sie super gerne, weil ich ja selber so stark naturverbunden bin und mich das interessiert, was für Wissen in diesen Mythologien und diesen, also dieses archaische alte Wissen, was da drin steckt, was für eine Weisheit auch in der Natur und mit der Natur zu leben damals bedeutet hat. Und natürlich, weil ich auch gerne im Wald bin, ihr wisst es, dann auch zu schauen, ja, erkenne ich vielleicht auch Muster in diesen Zweigen und Stöckchen als Botschaft. Und das ist das, was die Runen für mich persönlich sind. Es sind auch Botschaften, die ich entschlüsseln darf, aber ich nutze sie nicht so, wie es vielleicht damals laut Quellen verwendet wurde, mit Schutz und Zauber und vielleicht sogar ja Anrufen und Anbeten der Götter um Schutz, sondern ich nutze es wirklich als Inspiration, als Botschaft der Verbundenheit, Botschaft der Natur, Botschaft, wenn man eben Körper, Geist und Seele wieder verbindet, was für mich ja auch das Spirituelle ist, um dann für mich persönlich jetzt eine Botschaft, eine Inspiration, einen Impuls zu bekommen durch die Runen, um mich dadurch auch wieder mehr zu verbinden, auch mit mir selbst. Die Natur ist unser Spiegel und warum erscheint mir jetzt genau diese Rune? Natürlich habe ich auch so Runenkarten und ich habe auch so kleine Holzstückchen, wo Runen drauf geschnitzt sind, auch so als tägliche Botschaft, wo ich dann auch gerne mal eine Rune ziehe oder eben auch, wie gesagt, wenn ich im Wald unterwegs bin und mir dort zum Beispiel sehr häufig, komischerweise, interessanterweise, immer dieselbe Rune wiederholt über mehrere Tage hinweg erscheint und ich mich dann so frage, okay, ist das jetzt eine Botschaft Und damit so ein bisschen zu spielen und zu schauen, okay, das ist jetzt zum Beispiel die Rune Laguz. Mhm. Warum erscheint sie mir denn jetzt? Aha, was bedeutet denn diese Rune? Mhm. Und was könnte das in Zusammenhang mit meinem Leben gerade, mit meinen Herausforderungen und Fragen und Themen, was könnte es für mich jetzt bedeuten? Und wie kann ich das Wissen nutzen? Und so nutze ich diese Runen heute für mich. Und was man eben nicht nur mit dem äußeren Sinn, vor allen Dingen da jetzt den Sehsinn sehen kann, sondern was ich dann auch mit meinem sechsten Sinn erspüren kann, der Intuition. Und deswegen auch hier abschließend für dich noch die Botschaft: Finde den Zugang zu deiner inneren Quelle und vertrau dir und deinem inneren Wissen. Das war Ninas Magie, zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Bis wir uns wieder hören, mögest du gesund bleiben.